Hi, mein Name ist Chris. Ihr seid in der Nerdnische bzw. beim Nerdnische Podcast und hier erwartet euch alles rund um Brettspiele, Bücher, Filme, Serien, Videospiele, Pen and Paper und vieles, vieles weiteres. Das Ganze verbunden mit der Thematik Inklusion und Barrierefreiheit. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung und euer Feedback freuen und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß. Achtung, ein kleiner Disclaimer vorweg. Wer die The Last of Us Videospielreihe bzw. die HBO-Serie noch nicht gesehen hat, der sollte jetzt lieber abschalten. Denn hier wird es zu massiven Spoilern kommen, was die Videospiele und die Serie anbelangt. Ihr wurdet gewarnt, jetzt geht's los. Ja, und damit herzlich willkommen zum Nerdnische-Podcast hier auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Heute sprechen wir über die erste Folge der jetzt schon Hit-Serie von HBO, The Last of Us. Und gegenüber von mir sitzt der liebe Leon. Leon, herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Ja, genau. Wir wollen heute einmal über die Folge sprechen, kurzes Recap machen, was uns gefallen hat, Pro, Contra, was uns aufgefallen ist. Und ich denke mal, wieso gerade du auch hier bist, weil du ein sehr interessantes Hobby hast. Das erfahren wir spätestens beim Intro. Mhm. Und dann starten wir mal direkt rein, oder? Würde ich sagen.
Ja, machen wir das doch. Perfekt.
So. Also, genau, wie schon erwähnt, wir sprechen über The Last of Us, die neue HBO-Serie, die am 16. Januar hier in Deutschland und am 15. in den USA gestartet ist. Ihr könnt diese Serie schauen auf Wow, ehemals Sky. In den Hauptrollen sehen wir Pedro Pascal und Bella Ramsey als Joel und Ellie. Und die Serie ist eine Videospiel-Adaption von dem gleichnamigen Spiel des Entwicklers Naughty Dogs und Neil Druckmann, der Creative Director des Videospiels, der ist in der Serie auch stark involviert, hat zum anderen auch die zweite Folge inszeniert als Regisseur. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, die Serie wird hauptsächlich Regie geführt von Craig Mazin, der zuvor Chernobyl gedreht hat, die Serie.
Ah, okay. Ach, guck mal, das wusste ich auch noch nicht.
Ja. Und ja, ich finde, man merkt den Stil und wie hat dir die erste Folge gefallen der Serie?
Ziemlich gut. Also, ich habe meine Notizen hier liegen, es sind drei kleine Seiten geworden, weil einfach auch unfassbar viel Information drin war. Von daher würde mich auch interessieren, wenn ihr da draußen die Serie natürlich auch geschaut habt, das hoffe ich natürlich, wenn ihr euch das Recap jetzt hier anschaut, dann würde mich auch mal interessieren, wie viel euch da wirklich aufgefallen ist, weil ich fand, unfassbar viele Informationen waren da, tolles Pacing, schöne Spannungsbögen und schon die ersten emotionalen Szenen und so drin, also
absolut.
Hat mich auf jeden Fall gecatcht.
Ja, ich glaube, wir starten einfach mal direkt in die Folge rein. Die Folge startet mit einer Talkshow.
Yo.
Ich meine, das sind die 60er Jahre, wo diverse Experten zu Wort kommen bezüglich Virenforschung, genau, oder Pandemien.
Ja. Genau. Das war ja schon ein cooler Einstieg. Also, ja. Wie sie da sitzen, wie gesagt, Talkshow-Manier und erstmal besprechen, was für Gefahren gibt es da eigentlich.
Ja,
ne?
Genau.
Und der eine Experte ja schon sagte, ja, nee, so Viren und Bakterien, naja, komm, ne? Peanuts. Pilze, das sind die Sachen, genau, die gefährlich sind, ne?
Und man merkte auch in dieser Szene, wie der Talkmaster so langsam immer stiller wurde und stiller wurde und so ein bisschen, man merkte schon die Angst ein bisschen in ihm, was wäre, wenn dieses Szenario wirklich kommt. Ne? Und laut Information, es gibt einen Podcast mit Troy Baker und den Verantwortlichen der Serie. Und dort hat Neil Druckmann gesagt, er war am Anfang gar nicht so begeistert von dieser Idee, die Szene mit der Talkshow mit in die Serie zu nehmen. Am Ende macht es halt doch Sinn. Diese ganze Szene mit der Talkshow gibt einem schon so ein gewisses Feeling, was kommen kann und was kommen wird. Und man hat in den darauffolgenden Szenen immer so ein unterschwelliges, hier passiert doch gleich was Gefühl.
Ja. Ja, das denke ich auch. Und man bekommt auch mit, während der Moderator spricht, der versucht es erst noch einmal so ein bisschen mit Humor zu kaschieren.
Genau.
Ne? Wo er dann fragte, ja, wo bekommen wir denn LSD her? Und dann sagt er, ja, wo bekommen Sie es denn her? Ne?
Ja.
Und aber dann auch immer mehr runterfährt, immer leiser und dann so. Genau. Und am Ende ist es ja wirklich dann so, dass er sagt, okay, ja, geht jetzt in die Werbung oder so, ne?
Ja.
Ja.
Was musikalisch auch ein bisschen unterstrichen wird, meine ich.
Was mir gerade noch rückwirkend einfällt, ist, dass die super gut erklärt haben, was dieser Pilz macht. Und diesen Pilz gibt es halt tatsächlich, ne? Also der Pilz, der eben diese Ameisen befällt und die dann auf einem Blatt hochklettern, um die Sporen zu vermehren und so. Und da finde ich, so im Recap habe ich halt gemerkt, dass die einen kleinen Fehler machen, der auch in der zweiten Folge nicht so wirklich aufgelöst wird.
Okay.
Eben dieses Thema Impfung und Gegenmittel. Weil da der Experte, ne, erzählt alles, was der Pilz macht, aber er erläutert nicht, warum es keine Impfung oder so gibt. Ich habe da mich leider auch nicht informiert, aber das ist was, das ist mir nachträglich aufgefallen.
Ja, also falls ihr da irgendwelche Informationen habt oder Pilzexperten seid auf diesem Gebiet, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wieso es da kein Gegenmittel gibt.
Genau. Ob das wirklich so schwer ist oder so. Genau. Ne?
Ja, und nach der Talkshow kommen wir dann direkt zum Intro. Ja. Und da wolltest du unbedingt was sagen, denn du hast ein interessantes Hobby.
Erzähl uns davon. Ja, ich bin seit letztem Jahr, 2022, im Herbst, bin ich auf das Thema Pilze sammeln und so gekommen. Und bin da unfassbar drin aufgegangen. Also es ist total interessant. Also auch nicht nur bei den Speisepilzen zu bleiben und ne, dieses typische, ich gehe mal einen Steinpilz sammeln, sondern auch dann mal hin zu diesen Pilzen, die das Bewusstsein verändern, die Krankheiten heilen etc. Und ja, dann habe ich mir das Intro mal so ein bisschen angeguckt und habe geguckt, okay, man sieht tatsächlich diesen Pilzen, den Cordyceps, ne, das sind so Keulen- oder Schlauchpilze. Das sieht man ja auch nachher bei den Infizierten, dass wirklich diese Pilze so in die Luft tragen. Und den gibt es tatsächlich, also, ne? Den sieht man dann eben auch im Intro. Und was man in dem Intro auch sieht, ist diese Masse, die sich bewegt. Ja, das Mycelium vielleicht, was sich da so ausbreitet. Und das hat mich auch direkt an so einen anderen Pilz erinnert, der eben so eine gewisse Intelligenz auch hat, ne? Und irgendwie um Hindernisse rumgeht und ja, es ist eigentlich eher ein Einzeller als ein Pilz, aber ich fand es ganz interessant und habe mir dann noch gedacht, okay, hat das vielleicht einen Grund, dass sie das so mit reingebracht haben. Ne?
Spannend.
Ja.
Mich hat das Intro, ehrlich gesagt, ein bisschen an Game of Thrones erinnert. Also so von der Machart her. Also macht auch Sinn. Ist beides eine HBO-Produktion. Und dann kommen wir direkt nach dem Intro, Eröffnungsszene, Familienfrühstück bei Sarah und Joel. Ja.
Direkt drei wichtige Charaktere. Genau. Zack, im wahrsten Sinne des Wortes, am Tisch.
Genau.
Und ja, man sieht erstmal drei unfassbar gute Schauspieler. Finde ich auch, ne?
Ja.
Also Pedro Pascal, man kennt ihn schon aus. Ich glaube, Mandalorian hat er auch gespielt.
Ja.
Die Star Wars-Serie.
Genau. Und auch bei Game of Thrones.
Ja, stimmt. Die Viper.
Die Viper.
Die Viper, die so toll. ja. Genau, da wollen wir vielleicht nicht spoilern, weiß ich nicht.
Nein. es macht Platsch auf jeden Fall.
Game of Thrones, ja. Ach, dann haben wir ja tatsächlich zwei Game of Thrones-Schauspieler da nachher in der Serie auch noch mit drin, ne?
Stimmt. Ja. Bella Ramsey,
Sie
sieht man da auch als Lady. Ich komme jetzt gerade
drauf. Oh, ich auch nicht. Das ist, glaube ich, von der Bäreninsel oder was, wie das da heißt. Ich komme nicht drauf, aber ja.
Schreib's einfach in die Kommentare.
Ja, genau.
Ja, dann haben wir, glaube ich, Nico Parker.
Von Sarah Miller, ne?
Fand ich auch fantastisch in der Rolle. Ein richtig gutes Schauspiel.
Ja.
Und dann kommt noch Onkel Tommy als Gabriel. Quatsch.
Da
kommt Gabriel Loomer als Onkel Tommy.
Genau.
Und es ist Joels Geburtstag. Man lernt ein bisschen die Charaktere kennen, die Familienstrukturen. Anscheinend ist Joel alleinerziehend. Schäkert auch ein bisschen so freundschaftlich mit seiner Tochter rum.
Ja.
Also sie kann ihm auch so ein paar Sachen sagen, wo er jetzt nicht direkt an die Decke geht. Also das fand ich schon sehr sympathisch. Also wie sie das alles eingeführt haben.
Total. Also ich fand auch, man hat direkt so ein Gefühl für Sarah bekommen. Das baut sich natürlich noch weiter aus in der Folge, aber auch direkt so am Tisch, man merkt, sie ist auch tough. Sie hat, ne, sie ist nicht auf den Mund gefallen.
Ja.
Und sie ist aber gleichzeitig so, hat dieses Kindliche und das, das Rumalberne, ne, dann dieses Kümmernde habe ich auch aufgeschrieben dann. Aber das kommt nachher natürlich nochmal mit dem Geschenk und so, ne?
Ja,
aber,
genau.
Ja, das auch. Also gleichzeitig ist sie Tochter, aber ich glaube, sie hat da auch irgendwo eine andere Rolle eingenommen. Ne?
Wobei es da auch bei vielen Fans der Videospiele ein bisschen sauer aufgestoßen ist, weil Sarah in der Serie schon optisch sehr anders aussieht wie im Videospiel. Wirkt sie halt noch jünger. Ich glaube, sie soll ja 12 sein oder 12, 14. wirkt aber in der Serie schon ein bisschen älter.
Ja, sie wirkt älter.
Und klar, sie hat halt gelocktes, langes Haar etc. Aber ich finde schauspielerisch fantastisch.
Total, ja.
Total gutes Casting.
Und es hindert jetzt auch nicht dran, eine Beziehung oder so zu der Figur aufzubauen oder so. Das ist echt gut gemacht.
Genau.
Nee, sehr gut.
Und bezüglich Beziehung aufbauen, Joel und Tommy, die wollen sich auf den Weg machen zur Arbeit.
Jo.
Und Sarah geht hoch und holt etwas aus Joels Schublade heraus.
Ja, genau.
Und zwar, was holt sie?
Ja, sie hat ja Geld, glaube ich, mitgenommen. Und,
genau.
Und natürlich die Uhr.
Genau.
Ja?
Joels kaputte Uhr.
Joels kaputte Uhr. Das ist auch ein wunderbarer Plot-Device. Also die wird, glaube ich, noch, da werden wir, glaube ich, noch einige schöne Momente haben mit
genau.
der Uhr.
Was die meisten noch gar nicht wissen, ist, dass du die Spiele gar nicht
gespielt genau. hast. Genau, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Ich habe die Spiele nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze ausgeht. Oder was sich da auch entwickelt. Ja. Ich wollte die immer spielen und habe auch immer gehört, ey, das lohnt sich und spiel das und mach das. Aber dann war es, ich glaube, es war eine Zeit lang auch, oder ist sogar PS4 oder PlayStation exklusiv.
Mhm.
Oder gibt es sie mittlerweile auch auf PC? Weißt du das?
Das Remake von Teil 1, also The Last of Us Part 1, kommt jetzt am 3.3. auch für den PC raus.
Ja, guck mal, okay, ja. das kann ich dann vielleicht mal angehen, hatte aber nie eine PlayStation, habe das dann nie gespielt. Und als die Serie rauskam, habe ich gedacht, okay, dann, wenn ich schon nicht das Spiel spiele, gucke ich mir die Serie an. Ne? Und ist jetzt sehr cool.
Ja, sehr gut, ja. Also, The Last of Us ist mit, ich glaube, meine Lieblingsspielserie. Obwohl die jetzt noch gar nicht so alt ist. Also ich liebe auch davon ab Serien wie The Legend of Zelda oder andere Dinge. Aber The Last of Us hat einfach so einen Impact, was das Storytelling angeht. Dieses Spiel zeigt halt, wie Videospiele auch erzählt werden können.
Okay.
Es ist halt so fantastisch und ist für mich auch eins der besten Spiele der letzten 10 Jahre, wenn nicht noch länger.
Ja. Mhm. Hast du die Telltale-Serien von Walking Dead gespielt?
Ja.
Okay.
Ja, hab ich auch gespielt.
Da bin ich auch mitten im letzten Teil, bin ich da irgendwo drin.
Mhm.
Fand ich auch sehr, sehr gut.
Absolut. Ich fand aber, es hat ein bisschen nachgelassen mit der Qualität. Ich fand die erste Staffel richtig, richtig gut mit Clementine und genau, wie hieß nochmal der Hauptcharakter?
Lee.
Lee, genau, Lee. Ja,
ja,
danke. Fantastisch, wie sie das aufgebaut haben, auch so Referenzen zu den Comics und der Serie und total gut.
Auf jeden Fall.
Genau. Wo waren wir stehen geblieben?
Uhr.
Uhr. Sarah hat das Geld und die Uhr aus Joels Schublade genommen und dann macht Sarah sich auf den Weg zur Schule. Genau. Und es schwingt halt immer noch dieser unterschwellige, es passiert doch gleich was.
Klar.
Ne? So, ne?
Das zieht sich auch durch.
Die Schule ist aus. Sarah nimmt den Bus in die Innenstadt zu einem Uhrenreparaturgeschäft und bringt da Joels Uhr hin.
Jo.
Und der Besitzer meinte, es dauert nicht lange. Das ist kein Aufwand und ja, dann ist die Scheiße so langsam am Dampfen, kann man sagen.
Ja, genau. Ja, im Laden kriegt man es schon mit irgendwie, ne? Also die Tochter oder Frau von dem Mann kommt runter und scheucht Ellie raus. Aber die Uhr ist repariert.
Die Uhr ist repariert.
Das ist schon mal gut, das hat er noch so geschafft. Aber man da auch wieder, ne? Man merkt, okay, es passiert was. Die ganze Zeit passiert irgendwas im Hintergrund. Man hört auch am Frühstückstisch
Sirenen.
Das Radio. Die Nachrichten,
ja,
ne? Man hört schon Jakarta irgendwie und so. Da reden sie, glaube ich, auch kurz drüber.
Genau.
Ne?
Ja, Ellie wird rausgeschmissen, fährt nach Hause.
Ja.
Und dann ist sie zu Besuch noch bei ihren Nachbarn, was wir gar nicht erwähnt hatten. Genau, bevor Sarah zur Schule fuhr, treffen sie noch mal die Nachbarn von den Millers. Und die kommen im Videospiel ein bisschen zu kurz, weil man sieht im Endeffekt am Anfang des Spiels nur wie einer der Nachbarn erschossen wird. Mehr nicht. Und da finde ich halt richtig stark, dass man da auch noch ein bisschen mehr Background-Informationen bekommt.
Auf jeden Fall. Und vor allem auch nachher, wenn sie, ich glaube, das kommt jetzt, 10 technisch käme das jetzt auch, ne, wo sie dann die besucht richtig. Ne?
Genau,
man nutzt
genau.
es nicht nur, um Hintergrundinformationen bereitzustellen zu den Nachbarn, sondern eben auch da weiterhin immer im Hintergrund was passieren zu lassen, ne? Was auf diese Katastrophe hindeutet.
Ja,
ne?
Ja.
Das bei Und genau, das ist mir da halt auch schon aufgefallen, dass ich mal so ein bisschen auf die Timestamps geguckt habe und gesehen habe, dass in der ersten Folge so die spannenden Momente so im 10-Minuten-Takt ungefähr kommen. Ja. Und ne, das ist dann, ich glaube, 11 Minuten 30 war dann, wo sie da aus dem Laden rausgescheucht wird. Ah, yeah. Und dann bei 13 Minuten, wo sie dann die DVD raussucht bei den Nachbarn. Und im Hintergrund ist die Oma.
Ja, ja.
Und so, ne?
Genau.
Also das ist, ja, das macht die Serie sehr, sehr gut. Also die Folge vor allem.
Also kurz zur Erklärung, aus Sarahs bei den Nachbarn.
Genau.
Hier wird Kekse angeboten und im Hintergrund, da sieht man auch, wie die Mutter ihre Großmutter so ein bisschen umsorgt. Mhm. Und während Sarah sich eine DVD aus dem Regal aussucht, sieht man ganz verschwommen im Hintergrund, wie irgendwas mit der Oma passiert.
Ja, irgendwie zuckt so ein bisschen und ist, ja, es ist nur für den Zuschauer sichtbar, also ja. Sarah guckt da gar nicht hin.
Richtig,
ja. Ne? Und dann genau. Kurzes Zucken irgendwie und dann ist gut. Dann
ja, genau. Ja, und dann sagt Sarah auch, dass sie los muss und geht nach Hause.
Ja.
Und dann geht es so langsam los.
Ja.
Joel kommt nach Hause.
Jo. Abends, nachts.
Genau.
Ist relativ spät schon, ne?
Es ist relativ spät, oder was? Genau. Er hatte ja normalerweise versprochen, nicht so spät zu kommen, da er ja Geburtstag hat und er versprach ja auch Kuchen mitzubringen. Mhm. Ja, wir als Kuchenfreunde.
Ja.
Da war ich hellauf begeistert. Aber es gab keinen Kuchen.
Nein, das vergessen. Nee,
aber Sarah war noch wach, hat Fernsehen geschaut. Da gibt es auch einen kleinen Unterschied zum Videospiel, da Sarah dort geschlafen hat und er sie quasi aufweckte. Mhm. Ja, die beiden sitzen nebeneinander. Quatschen ein bisschen.
Shakern auch ein bisschen rum wieder, ne?
Genau. Dann reden sie über die DVD, die Sarah sich ausgeliehen hat.
Stimmt, genau. Das war ein Film, den Joel so gut fand, ne?
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, welcher.
Das muss irgendwie so ein Trash-Film gewesen sein, den Joel richtig mag,
ja.
Aber die meisten, glaube ich, nicht mögen. So ein richtiger Guilty Pleasure.
Ja. Er sagt ja auch zu ihr, ach, aber dann nicht einschlafen, ne?
Ja.
Und dann schenkt sie ihm dann schon die Uhr.
Ja.
Ja, ne?
Genau. Und. Ja. Ja, sie schenkt ihm die Uhr und genauso wie im Videospiel sagt er dann zu ihr, dass die Uhr kaputt ist.
Mhm. Ja, das ist sicher, dass sie repariert ist.
Ja, genau. Mhm. Und verarscht sie damit so ein bisschen und dann, haha, blöden Mann. So, das war doch voll lame von dir.
War aber auch witzig. Also auch als jemand, der die Spiele nicht kennt und diese Referenz nicht verstanden hat, das war gut gemacht. Also kam nicht zu albern rüber oder so. Ne? Man hat den Joke verstanden, auch wo er dann sagt, ja, wie hast du die denn, wo hast du denn das Geld her? Und sie so, ja, Drogen. Ja. Ich verticke jetzt Drogen oder so. Ja, genau. Schön, toller Humor. Und ne, den finden wir auch immer wieder, auf jeden Fall.
Genau. Dann auf jeden Fall, beide schlafen ein und Joel bekommt einen Anruf von Tommy. Joel muss jetzt den Karren aus dem Dreck holen und ihn aus dem Arrest holen bei der Polizei. Genau. Und man hört schon im Hintergrund auch, irgendwas ist da los. Da ist anscheinend mehr los als normal und Joel macht sich direkt auf den Weg.
Genau, ja. Er macht sich auf den Weg. Tommy sagt, glaube ich, sogar auch nochmal irgendwas in die Richtung, ich konnte jetzt auch nichts dafür, der ist einfach, da ist einfach ein Typ so ausgerastet, ne?
Ja, ja, genau. Ja, genau.
Das, ja. Ist auch nochmal. Und man sieht auch, glaube ich, ich weiß das nicht, ob das vorher kommt, als er sie zur Schule bringt oder in der Szene, wo er wegfährt, sieht man hinten auf dem Auto, sieht man so einen Sticker mit, wo drauf steht irgendwie Combat-Veteran oder so. Also man weiß irgendwie, okay, ich weiß nicht, ob das nachher noch aufgelöst wird oder Thema wird, dass er irgendwie einen militärischen Hintergrund hat oder so.
Ja, Sarah bringt er noch vorher ins Bett, wie auch im Videospiel und genau, sie wacht auf und Joel ist nicht da. Joel ist weg, sie sucht ihn, Sirenen draußen und dann steht ein Hund.
Jo. Da haben wir auch kurz gesagt, wir müssen erschrocken auch, weil man hört nur dieses Klatschen so gegen die Scheibe, das Kratzen und so.
Ja,
so.
Ja.
Ne? Und dann, ja, und sie sieht halt auch direkt, das ist der Hund von den Nachbarn, ne? Also das checkt sie auch direkt.
Genau. Das hat man gar nicht, glaube ich, erwähnt, die Nachbarn, die haben einen Hund.
Genau, richtig, ja.
Ja.
Ja, und dann geht sie ja auch raus, ne?
Genau.
Und will da mal ein bisschen erkunden.
Und den Hund wieder zurückbringen.
Ja, genau. Ja. Der aber an sich keinen Bock hat, ne? Der Hund, der sträubt sich ja auch ein bisschen dagegen.
Und da erkennt man auch, immer auf Tiere hören. Denn schon im Haus der Nachbarn zuvor hat der Hund ganz komisch auf die alte Oma dann reagiert.
Stimmt,
ey, was ich super gut fand, so ein kleines Detail einfach.
Mhm.
Ja. Und er wollte partout nicht rein und die Tür stand offen. Und Sarah ging rein. Und wie war diese Szene dann so für dich?
Boah, das war Also man hat schon gemerkt, okay, es könnte sein, dass wir jetzt den ersten Infizierten sehen, den ersten Toten auf jeden Fall. Man hat Blut auch gesehen, was sich ja dann so in die Küche zieht. Und dann geht sie in diese Küche und sieht den, ihre Nachbarn da liegen, der ja nicht mal richtig tot ist, sondern dann auch irgendwie so am Reden ist. Und da auch, ne, es ist dann jetzt ungefähr Minute 21 in der Serie. Und vor 10 Minuten hatten wir das erste Mal, dass es deutlicher wird, es geht was schief. 10 Minuten später sehen wir diese Oma, die die Nachbarn frisst da oder so. Ne? Und da auch zu sehen, wie sie den Pilz animiert haben. Da kannst du vielleicht auch gleich nochmal sagen, ob es da einen Unterschied zum Spiel gibt. Weil, also ich fand es mega cool, wie er einfach aus dem Mund rauskommt, so tentakelmäßig, aber auch so faserig. Also es war ein
Das war schon wieder
sehr gut gemacht. Ja, widerlich, aber sehr gut gemacht, ja.
Nee, im Spiel kann ich mich gar nicht so erinnern, dass das aus dem Mund kam. Es waren eher durch Sporen, ne, die in, die in der Luft waren oder halt durch Bisse oder sonstiges. Aber das fand ich auch wirklich ein wirklich gut animiertes und gute Idee für die Serie. Also so dieses Detail, ja.
Ich glaube auch, das gefährliche Halbwissen, aber ich meine auch gelesen zu haben, dass die sich extra dagegen entschieden haben mit den Sporen und der Luftübertragung, weil die dann überlegt haben, okay, die müssen mit Masken rumlaufen, das wäre wieder irgendwie nicht so toll gewesen oder so. Ne? Ich meine, da gab es so eine Diskussion drüber vor, vor Start der Serie. Ne?
Ah, okay. Ja. Interessant auch, ja. Aber ich finde es eh spannend, weil die meisten Videospielverfilmungen oder Adaptionen, die sind halt echt mies. Das muss man sagen, weil es ist halt ein anderes Medium. Du kannst nicht dieses Spiel 1:1 übertragen auf das Filmmedium. Und da müssen halt Änderungen gemacht werden, Abstriche gemacht werden. Ja, aber das, was sie bisher hier gemacht haben, finde ich fantastisch, wirklich.
Schon mal gut zu hören.
Wo waren wir stehen geblieben?
So, die Oma hat die Nachbarn gefressen.
Genau.
Und dann
Frau Nachbar wurde gefressen, oder?
Ja, genau. Ja, die war, glaube ich, da tot.
Genau.
Ja, und sie und Sarah kümmert sich da ja auch dann eher nicht um wen wird ja dann die, ach stimmt, die Oma rennt, die jagt sie ja dann auch.
Genau,
die und dann jagt rennt sie raus.
Genau, und dann kommt Joel und Tommy im Auto.
Zur Rettung.
Absolut, genau. Und da haben wir schon einen erheblichen Unterschied zum Spiel, was aber von der Machart her 1:1 das gleiche ist. Also im Spiel ist Sarah auch aufgewacht, Joel war nicht da, man hat sich im Haus umgeschaut und später hat man dann unten im Arbeitszimmer kam Joel durch die Hintertür, dann kam der Nachbar, den er erschossen hat und dann sind sie beide nach draußen durch die Haustür, wo Tommy schon gewartet hat im Pickup-Truck. Dann. Also es war im Prinzip das Gleiche, nur halt anders.
Ja, so. Ja, und es ist auf jeden Fall auch zu sehen, als die Oma rausgekommen ist und Joel ihr dann eins über meinen Schädel zieht mit seinem Schraubenschlüssel oder so. Es ist aber klar, finde ich, in der Szene, dass weil sie sagt, oh, Dad, du hast sie umgebracht und so, ne? Ja. Und es ist aber auch sofort klar, okay, das musste sein.
Und du siehst einfach die Panik
Ja, die Panik.
Oh, so gut.
Und so, auch so ein gezwungenes Vertrauen aber auch, ne? So.
Ja.
Es muss jetzt sein, wir müssen los, jetzt ist die Kacke am Dampfen.
Ja, ja, ne? Genau. Und du siehst es halt richtig, also schauspielerisch, alle drei, ich war voll involviert, ich war direkt mitgenommen. Ja. Genau, alle steigen in den Pickup und dann geht's los.
Ja, man fährt, man fährt mit denen ja auch an der Gruppe vorbei, die da noch winken und sagen, hey, wir brauchen Hilfe.
Stimmt,
und das auch ein wichtiger Moment, finde ich.
Ja.
Tommy zieht nach rechts, will anhalten, ne? Ey, die haben ein Kind dabei, ne? Und Joel, Alter, Tommy, fahr weiter, ne? Wo du direkt merkst, okay, jetzt sehen wir, wer hier wie gepolt ist.
Genau.
Ne? Tommy, hilfsbereit, möchte da irgendwie einlenken. Und Joel macht da schon klar, nee.
Nee.
Ne? Mit mir nicht.
Unsere Familie ist jetzt das, was zählt und nicht die anderen.
Ja, die kann man natürlich sehen, wie man will. Ich fand's krass, dass er auch so vehement das einleitet und Tommy das auch macht. Also der fährt auch vorbei. Ne? Also es ist auch kein Raum da zu diskutieren, sondern das also.
Genau, sie versuchen einen Weg aus der Stadt zu finden, wollen über den Highway, der natürlich zu ist und ja, probieren einen anderen Weg dann durch die City durch, wo natürlich auch schon die Kacke echt am Dampfen ist.
Ne? Genau. Und da haben sie auch von der Perspektive her was richtig Schönes gemacht. Mhm. Die Perspektive gewechselt, aus dem Auto quasi gefilmt. Mhm. So, man fühlt sich, als würde man im Auto sitzen.
Ja.
Ne? Sehr gut gemacht, ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen.
Mhm.
Fandst du eine gute Entscheidung oder hat es
sehr gestört? Fand ich gute Entscheidung, ja, weil du im Spiel auch die ganze Zeit noch in Sarahs Rolle warst, auf der Rückbank, wo du dich halt auch die ganze Fahrt umschauen konntest.
Ja.
Und das haben sie echt gut übernommen. Also du bist halt mitten im Geschehen drin.
Ja, und als du dann merkst, dass die auch keinen Weg dadurch finden, weil eben so viele Menschen auch unterwegs
sind,
kriegen wir den zweiten Punkt, wo wir merken, okay, Joel ist eher auf Gewalt gepolt, wo Tommy rückwärts fährt und ey, da sind so viele Leute und Joel, ey, hier im Englischen sagt er, roll the fuck over them, ne? Also fahr drüber, ist mir egal, ne? Also da kriegen wir auch über die Folgen immer wieder mal Hinweise, dass dann, ich glaube, ein gefährliches Potenzial in Joel steckt. Also wie gesagt, ich kenne die Spiele nicht, keine Ahnung, wie sich das entwickelt, aber das fand ich schon krass.
Ich finde, das macht die Serie auch ein bisschen besser und ich finde die Serie als Ergänzung zu den Spielen perfekt, weil die Charaktere noch viel mehr Fleisch auf den Knochen kriegen und man viel mehr drumrum noch erfährt. Man erfährt mehr über Tommy, über Joel, über Sarah, über alle.
Ne? Okay.
Genau, und während die drei durch die Stadt fahren, kommt von links ein Auto und man denkt, jetzt kommt ein Crash, was auch im Spiel so ist, aber in der Serie spielen sie schön mit den Erwartungen der Zuschauer und es passiert halt nicht. Ne? Mhm. Aber man sieht schon im Hintergrund und durch andere Einstellungen wie Flugzeuge richtig tief fliegen und auch Probleme haben. Und ja, dann kommt es zu einem Crash eines Flugzeugs hinter ihnen. Dadurch überschlägt sich der Wagen und man hat erstmal einen Cut.
Ja, und als dieser Cut aufgelöst wird und man sieht, dass sie eben den Unfall gebaut haben, kriegt man dann wieder nochmal einen zweiten Blick eben auf einen Infizierten, ganz weit weg. Aber man sieht halt, da ist irgendwer, frisst da irgendwen.
Ja.
Ne? Und ja, Joel will auch direkt Sarah schützen, ne? Sie guckt da nicht hin, ne?
Genau.
Ist da also sehr beschützend, wie es ein Vater auch ist, ne?
Absolut. Ja. Und er nimmt sie dann auf den Arm, denn ihr Knöchel ist verstaucht
oder
geprellt, gebrochen. Sie kann auf jeden Fall nicht mehr laufen, wie sie ihn gesagt hat. Und ja, Tommy ist ein bisschen abgespalten von den beiden, denn er ist hinter...
Da crasht das Auto rein, das
Polizeiauto.
Genau.
Ah, genau.
Da crasht in das Umgefahrene. Und da habe ich mir auch gedacht, an der Stelle dachte ich mir, okay, das vielleicht auch aus den Spielen, weil ich dachte, okay, da wäre der doch vorbeigekommen. Also das sah für mich jetzt nicht so krass aus, dass er da nicht hätte rumgehen können.
Aber so ist das tatsächlich nicht im Spiel.
Okay,
denn
okay.
Im Spiel geht Tommy eigentlich voraus, Joel gibt ihm die Pistole und er beschützt die beiden halt. Ne? Und Joel kann sich halt wirklich nur darauf konzentrieren, Sarah zu tragen. Mhm. Und ja, hier haben sie es halt so gemacht, was mich ein bisschen erinnert hat an Resident Evil 2.
Okay.
Da gibt es halt am Anfang auch eine Szene mit einem Crash und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Flucht. Joel rennt mit Sarah vor den Infizierten weg durch ein Café.
Genau,
Joel rennt mit seiner Tochter durch ein Diner und werden da durch einen Infizierten auch verfolgt.
Genau.
Und da fand ich interessant, die Bewegungen von diesen Infizierten, wo der Pilz quasi die Kontrolle über die Muskulatur und alles hat, sind halt nicht so, wie ein Mensch rennen würde, ne? Weil der Pilz das nicht kennt. Und deswegen, die knallen überall gegen, rennen volle Möhre durch. Und
ich unkoordiniert. Fand das unkoordiniert.
So gut. Ne? Ja, ich fand es so fantastisch.
Das hat man bei der Oma auch schon gesehen, wo sie so rausrannte und so umfiel. Also es ist sehr, man sieht, okay, dieser Parasit versucht eben die Kontrolle zu erlangen, ne?
Ja,
genau. Oder alles ist noch sehr abgehackt und, ne, aber auch deutlich aggressiver, schneller.
Ja, genau.
Und, der jagt sie dann ja auch raus, der Infizierte.
Genau.
Und es ist wirklich ein knapper Moment.
Es ist wirklich ein knapper Moment. Denn kurz bevor er sie packt, wird er erschossen von einem Militärtypen.
Ja.
Kann man das sagen? Ja,
ja,
vom Militär. Ja. Und der Mann richtet die Waffe auf Joel und Sarah und spricht mit seinen Vorgesetzten, denke ich mal, was er jetzt dazu zu tun hat. Denn
die Anweisungen sind Ja, man kann relativ schnell erahnen, was, also finde ich, was er jetzt gleich tun wird. Ja. Und du siehst aber das, und das finde ich auch immer schön, wenn die Zuschauer das merken, aber der Charakter in der Serie nicht, weil Joel merkt es nicht. Und er sagt, hey, wir sind nicht krank. Wir sind nicht krank.
Ja, aber anscheinend sind die Anweisungen, jeder, der verletzt ist oder irgendwie Blut an sich hat oder sonst was,
Muss exekutiert werden. Genau. Ja, das war krass. Also ich finde, da hat man es in der Sprache des Soldaten auch gehört. Ne? Es war das Yes, Sir, Yes, Sir. Und dann am Ende so dieses Yes, Sir. Und dann ne, ist klar.
Und dann wusstest du schon, oh Gott, Scheiße, jetzt, das ist kein gutes Ende. Ja, er schießt und kommt dann nochmal näher. Denn Joel windet sich am Boden und will Joel nochmal den Gnadenschuss geben. Aber dann kommt Tommy Ex Machina und rettet quasi den Tag.
Ja, mehr oder weniger. Ne?
Mehr oder weniger. Er schießt den Mann vom Militär und sagt dann mit einer wirklich betroffenen Stimme, Joel. Dann sehen wir erst, okay, Sarah ist wirklich am Bluten und liegt am Boden.
Wurde getroffen.
Joel direkt hin und das ist halt die Szene. Ich habe das Spiel schon bestimmt 12-mal gespielt. Entdecke immer wieder was Neues, aber diese Szene bringt mich auch im Spiel immer wieder zum Weinen. So gut inszeniert und
ja, das haben die gut gemacht. Ich fand als Zuschauer, also ich hatte ja, obwohl ich die Spiele nicht gespielt habe, habe ich trotzdem so ein paar Hintergrundinfos zu The Last of Us mitbekommen. Aber das, was die meisten so mitkriegen, ne?
Ja, ja.
Ich wusste ja schon, dass Sarah kein Hauptcharakter ist. Meine Freundin aber nicht, die es mit mir geguckt hat.
Okay.
Und deswegen war ich auch mitgenommen, dass sie gestorben ist. Das wusste ich nicht. Aber meine Freundin war wirklich überrascht, weil sie dachte, oh, ich dachte, das ist jetzt die beiden und dann bis in die Unendlichkeit. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich da von ihr auch das Feedback bekommen, dass sie da echt, echt betroffen war. Und ich fand es auch emotional. Aber es war noch so, ja, okay, ich weiß ja, ne, da kommt noch was irgendwie. Ne? Aber trotzdem mega aufgeladen auch die Uhr als letztes Erinnerungsstück, ne? Auch kommt ja auch noch mal.
Genau.
Also da haben sie sehr, sehr viel reingepackt in diese erste Hälfte. Und das ist wieder, ne, nach dem letzten spannenden Punkt, wo wir das erste Mal die Infizierte gesehen haben, 10 Minuten später und so ein krasser Moment, ne? Also krasses Pacing, die gehen da durch die erste Folge durch.
Ja.
Krass, ja.
Genau. Und da kommen wir auch schon zu dem Punkt, da finde ich es echt schade um Nico Parker, dass sie nur in dieser ersten Folge, in diesen ersten 20, 30 Minuten zu sehen war. Und weil sie hat das so gut gemacht einfach. Sie hat das wirklich, wirklich gut gemacht und ich würde halt noch gerne mehr von der sehen.
Ne? Gibt es eventuell noch Flashbacks?
Das wissen wir noch nicht.
Ich weiß es gar nicht.
Im Spiel nicht. Mhm. Man sieht halt nur Foto von Sarah, aber Flashbacks nicht generell. Es gibt ein Flashback, dazu kommen wir noch.
Ja, aber so krasse Szenen aus der Vergangenheit noch, die noch länger zurückliegen mit Sarah und Joel, das gibt's jetzt.
Würde ich mir, glaube ich, wünschen für die Serie, aber in diesen beiden Folgen, die wir bisher gesehen haben, noch nicht.
Noch nicht, nein. Nein, und das es reicht ja auch erstmal, weil das es ist emotional aufgeladen. Wir wissen, was er durchgemacht hat. Ne? Und wir wissen, wir kriegen auch ein bisschen mit, wie er sich verändert hat, weil dann kommt nämlich 20 Jahre später.
Und 20 Jahre später, da sehen wir jetzt endlich den Jungen, der durch die Natur läuft, der Naturbursche. Und genau, die Natur hat sich quasi die Stadt wieder zurückgeholt oder die Städte. Und man sieht Überwucherungen, Autos, die mit Unkraut und Pflanzen überdeckt sind. Und dieser Junge rennt zu einer vermutlich sicheren Zone hin, wird dort aufgegriffen und dann befragt erstmal von einer Mitarbeiterin von Fedra. Das ist sozusagen die militärische Einheit dort dann 20 Jahre später. Und was dort dann schön eingeführt wird, ist die Scanner-Funktion. Denn der Junge wird gescannt und wir sehen auf dem Scanner ein rotes Licht leuchten.
Ja.
Und wie wir alle wissen, rot bedeutet nie was Gutes.
Rot ist nie was Gutes, ne.
Und zuvor sehen wir auch schon ein Plakat, ein Poster. Genau.
Das genau. Poster. Fand ich super gut. Also ich werde das noch viel, viel öfter sagen, dass diese Serie so viele Informationen in dem Hintergrund versteckt. Und da eben auch, ich habe auch nochmal mir das angeguckt, es zeigt halt die Zonen des Körpers von Kopf, Brust und Beinbereich und zeigt eben, wie schnell die Infektion voranschreitet, wenn der jeweilige Biss in einer bestimmten Zone liegt. Ne? Mhm. Hier ist es am schnellsten, wenn es nah am Kopf ist, Hals, Schultern. Und da ist es bei 5 bis 15 Minuten steht auf dem Plakat. Ja. Geht dann runter, Brust, Torso-Bereich, irgendwas bis 2 bis 8 Stunden und unten 12 bis 24, irgendwie sowas. Man erfährt sehr, sehr viel, ohne dass sie es einem aufdrücken.
Ja, ja. Ne? Also sie gehen eher den Weg Show, Don't Tell.
Genau.
Was ich sehr gut finde, weil zu viel Expositionsdumping, das kennen wir schon zu Genüge aus anderen Filmen.
Ja.
Ja, das ist auch so ein Punkt, was die Spiele auch grandios macht. Dieses Environmental Storytelling, wo die Umgebung dir Geschichten erzählt und ja, du halt viel, viel mehr von dieser Welt erfährst, atmest, kleine Notizen an der Wand in Zettelform und genau. Das finde ich, das haben sie bislang in der Serie wirklich gut umgesetzt.
Mhm.
Genau. Ja, dann springen wir zu Joel, seine Arbeit verrichtet. Joel wirft Leichen ins Feuer rein, die vermutlich infiziert sind, die umgebracht wurden dann.
Mhm.
Und eine Arbeitskollegin von ihnen sagte dann, als die neue Fuhre kam, sie könnte das nicht. Und Joel hebt einen Leichnam aus dem Truck raus und man sieht, dieser Leichnam trägt die gleiche Kleidung wie der Junge in der Szene vorher. Und
genau.
Ich fand das so stark, ne? Denn man weiß jetzt einfach, nur so nach 20 Jahren ist Joel nach all dem, was passiert ist mit Sarah und wahrscheinlich noch andere Dinge, so abgefuckt und schmeißt einfach dann diesen Kinderleichnam ins Feuer rein.
Ja, also richtig auch keine emotionale Schwere dabei. Er macht das einfach, das ist jetzt gerade der Job und ist schon krass.
Also es wirkt auf mich echt so wie, was habe ich jetzt noch zu verlieren? Ne? So, ich lebe noch, ich mache meinen Job. Und so.
Ja.
Ich mache das Beste draus, solange ich lebe jetzt.
Ne? Mhm.
Und wichtig ist halt nur noch so, die da sind, die mir wichtig sind. Und ist halt nur eine Kinderleiche.
Ja.
Genau. Ja, was sehen wir als nächstes?
Ja, wir erfahren auf jeden Fall sehr viel in den nächsten Szenen.
Erzähl uns davon, was erfahren wir, Leon?
Ja, also alleine, wenn wir da durch die Stadt dann fahren. Ne? Also nebenbei ist ja Joel da, der sich nochmal auf diesen neuen Job bewirbt, wo er sagt, okay, was kann ich noch machen, um Geld zu verdienen? Man sieht, er will auf jeden Fall, er spart oder will was verdienen. Ne? Mhm. Also irgendwie sowas in die Richtung kündigt sich da schon an.
Mhm.
Und während er dann auch sich da bewirbt und die Szene dann auch nachher nochmal zu Tessa springt und so, passieren so viele Sachen im Hintergrund. Also wir erfahren von der Ausgangssperre, die verhängt wurde.
Mhm.
Wir erfahren oder wir sehen ganz viele Leute mit Wunden, auch krassen Narben, Finger fehlen, Arme fehlen, also was vielleicht auch entweder durch Kämpfe untereinander passiert ist oder durch dieses Bombardieren. Ne, wir später auch noch mal mehr drüber erfahren.
Mhm.
Wir sehen das Zeichen der Rebellen, der Fireflies, sehen wir auch alles im Hintergrund immer erst, ne, wie es dann übermalt wird.
Genau.
Und die Hinrichtung, die sich Joel anguckt, wo auch gesagt wird, hey, die haben sich in der Quarantänezone aufgehalten, das ist verboten, deswegen werden die jetzt gehängt. Ne, und das alles passiert mehr oder weniger im Hintergrund.
Mhm. Ja, genau, und du sagst gerade Hinrichtung. Bei der Hinrichtung sieht man im Hintergrund, wie Joel zu jemandem schaut, zu einem Angestellten beim Militär, bei Fedora, der sich dann um die Ecke verdünnisiert und Joel geht ihn anscheinend hinterher. Was haben die beiden dort vor?
Ja, also es ist, da wird auch klar, okay, die haben irgendwie Dreck am Stecken, irgendwas geht da vor und man sieht halt, dass sie handeln.
Mhm.
Ne? Handeln mit Schlaftabletten waren es, glaube ich.
Genau.
Also, sie haben die Namen auch genannt, aber das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Und es ist klar, da geht ein Geschäft vonstatten. Ne? Also Joel bekommt Bezahlung für diese Schlaftabletten. Er gibt dann noch
anscheinend nicht genug, denn nicht Joel genug. Ist da sehr penibel und zählt genau. Das Geld nach. Und,
ist ja. Auch irgendwie fünf Scheine
genau.
in die Miesen quasi. Und dann gibt er ihm noch Zigaretten.
Genau.
Und da auch. Ne? Bei dem Handel ist es ja auch so. Es ist da nochmal klar, okay, alles hat einen Wert. Er gibt ihm diesen Beutel, einen Plastikbeutel, ja. Richtig abgeranzter Plastikbeutel mit diesen Schlaftabletten und sagt, ich brauche aber den Beutel zurück.
Ich will den Beutel.
Den Beutel. So, wo ich mir jetzt denken würde, okay, why? Aber okay, es hat alles einen Wert. Ne? Man muss wahrscheinlich auch einfach wirklich um seinen Besitz kämpfen.
Ja.
Ne? Genau. Und es geht wohl auch schon länger so. Von dem Verhalten des Polizisten gegenüber Joel und so.
Oder glaubst du, er wollte den Beutel zurückhaben wegen Fingerabdrücke?
Gute Frage, glaube ich irgendwie nicht. Aber kann natürlich sein, ne, dass Joel sich da auch einfach aus solchen Sachen eigentlich raushalten will. Mhm. Weil auch wenn er sich irgendwie scheinbar einen Namen gemacht hat und Leute auch Angst vor ihm haben, was wir gleich nochmal sehen, ist es klar, dass er da kein Aufsehen erregen will. Ne? Also kann auch sein, klar, ja.
Der Handel ist abgeschlossen.
Jo.
Und dann springen wir weiter zu Tess.
Ja.
Die hat sich in eine Situation manövriert, aus der sie vermutlich erstmal nicht so schnell rauskommt.
Sieht erstmal so aus, genau. Ja, sie hat ja auch ein kaputtes Gesicht, also so ein Auge. Das Auge hat sie ja abbekommen. Und auch da fand ich es toll, weil es war eine ganz. Ich fand es eine nicht typische Charakterinteraktion. Also, man hätte jetzt. Oder was ich dachte, so die ersten 10 Sekunden, wo man die Szene sieht, so, okay, die wird gefangen, wird jetzt irgendwie vielleicht gefoltert oder sonst irgendwas, ne, vielleicht rettet sie Joel gleich oder so, aber es ist ja eine ganz andere Dynamik, die ist ja gefangen genommen von dem Robert, der total Schiss hat eigentlich vor ihr und auch vor Joel, ne, genau. Wo man auch nochmal sieht, okay, Joel scheint irgendwie Potenzial für Gewalt zu haben und Tess sagt aber, oh komm, ganz ehrlich, ne, lass mich einfach gehen. Alles gut, ne? Man hört schon, es geht um eine Batterie.
Mach mit deinen Männern, was du willst, um sie zu bestrafen.
Ja, ey. Ja.
Man sieht halt auch schon, die ist einfach auch hart im Leben.
Ne? Ja.
Und die muss auch schon einiges durchgemacht haben.
Genau.
Und das finde ich auch so spannend.
Ja. Dann explodiert die Wand.
Dann explodiert die Wand, genau. Da das, waren wir stehen geblieben.
Das war krass. Genau. Das war auch, ne? Weil, wie gesagt, in meinem Kopf gehen beim Seriengucken auch natürlich immer so Ideen. Vielleicht macht das auch so, dass das Autorsein auch so, dass sie dann denken, okay, so geht's weiter oder so, das könnte jetzt passieren. Ja. Und das ist einfach schön, wenn die Serie einem dann so überraschen kann. Mhm. Und dann explodiert diese Wand und ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber es sind bestimmt auch wieder 10 Minuten später. Ne? Und genau, es ist irgendeine Attacke, irgendeine Bombardierung.
Wahrscheinlich von den Fireflies, die sich gegen das Militär darstellt. Und Tess kann fliehen. Doch sie merkt, okay, auf den Straßen ist gerade der Bär los und ist gerade ziemlich gefährlich. Und sie wird dann auch relativ schnell festgenommen von Menschen von Fedra.
Genau,
auch, die dann erstmal glauben, sie gehört auch zu den Fireflies und nehmen sie fest.
Ja, zumindest behandeln sie sehr grob. Grob.
Genau. Dann springen wir zu einer interessanten Szene, denn es wird ein neuer Charakter eingeführt, und zwar Ellie.
Oh ja.
Und Marlene, die auch die gleiche Schauspielerin ist, die das Motion Capturing im Spiel gemacht hat. Also das ist, glaube ich, mit die einzige Rolle, die wirklich 1:1 so besetzt wurde. Die anderen Hauptcharaktere von Joel und Ellie aus dem Spiel haben aber auch noch Gastauftritte.
Echt?
In der Serie.
Ja. Oh, sehr cool.
Da freue ich mich auch schon drauf. Genau, wir sehen Ellie, wie sie gefesselt ist. Mhm. Und dann kommt jemand rein von den Fireflies, die ihr Fragen stellt.
Genau, man sieht auch das Zeichen an der Tür von den Fireflies. Deswegen ist es auch wieder, wenn man im Hintergrund auch drauf geachtet hat, man erkennt das Zeichen.
Ja.
Und man merkt auch direkt, okay, Ellie weiß schon, was abgeht. Die rattert da ihre Sachen runter, die sie machen muss, irgendwie mit dem Zahlen zählen. Und man kriegt direkt diesen Eindruck, oh, tough. Du hast schon gesagt, so rotzig irgendwie, ne?
Genau, ja.
Frech, ne? Sehr, 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 sehr sympathisch, finde ich. Sehr cool, wie sie sich denen da irgendwie so auch entgegenstellt.
Genau.
Aber man versteht erst auch nicht, warum sie das machen muss.
Richtig, richtig.
Na? Ja. Und, das ist ja auch wichtig, man hört auch noch nicht ihren richtigen Namen. Sie sagt ja erst noch Veronica.
Veronica, genau.
Ne, so nennt sie sich
erst noch. Also sie ist schon sehr, sehr vorsichtig, wem sie welche Informationen mitteilt. Was wir auch noch später in der zweiten Folge sehen werden. Denn davon weißt du, glaube ich, auch noch gar nichts. Und da bin ich echt gespannt, wenn diese Szene kommt, was du dann sagen wirst. Ja. Aber dazu später. Dann springen wir wieder zu Joel in Joels Apartment.
Ach so, ich wollte noch zu Ellie was sagen. Genau, weil man bei Ellie, finde ich, schon auch merkt, in dieser kleinen Szene schon, wie sie sich verhält, wie sie sich bewegt. Man erfährt nachher noch, wo Marlene zu ihr geht, erfährt man noch ein bisschen was zu ihrem Hintergrund. Da habe ich mir aber noch was aufgeschrieben. Und Ellie in dieser Zelle ist halt schon so, die hat ihre Umgebung gecheckt. Ich finde, die ist ganz wachsam, was um sie herum passiert. Und sie weiß auch, okay, ich kann zwar frech sein, aber ich mache trotzdem, was die Leute sagen, weil die haben irgendwas vor. Und ich bin noch nicht tot. Das heißt, ich bin irgendwie wichtig. Ne?
Genau. Und kommt dann die Szene mit Joel oder kommt dann die Szene mit Marlene, wo die Mitarbeiterin...
Ach so, ja, stimmt, die kommt auch noch mit der Karte und so.
Die Firefly, die Ellie oder Veronica gerade befragt hat, geht dann zu Marlene hin und sagt, ja, ist nichts nach draußen zu kriegen, glaube ich, so was in der Art. Ne?
Ja, also sie sind ja in dem Raum... Ich bin mir gerade auch nicht so sicher, ob die Szene dann kommt, aber es ist ja trotzdem auch eine wichtige Szene, wo sie eben darüber, oder wo die Fireflies mit Marlene, die ja irgendwie offensichtlich eine Art Anführerin ist, darüber reden, was jetzt passieren soll als nächstes. Genau. Ne? Und es ist da schon deutlich, dass die meisten Marlenes Befehle einfach befolgen und machen das. Und dann ist eben die eine da,
die ein bisschen Widerworte gibt.
Genau, und das nicht versteht. Ne?
Ja.
Und dann erklärt Marlene auch sehr taktisch und auch für den Zuschauer nachvollziehbar, warum die Angriffe stattfinden, wo sie stattfinden, um eben Fedra abzulenken von dem eigentlichen Unterschlupf. Und ist auch so transparent und ich finde, das macht auch eine gute Anführerin aus, dass sie eben auch den Leuten sagt, wofür das eigentlich ist, wofür dieser Kampf stattfindet.
Sie gibt ja, glaube ich, einen Zettel.
Sie gibt den Zettel, genau.
Und da steht halt drauf, deswegen.
Genau, da steht was drauf. Und man sieht nicht, was drauf steht.
Man sieht ein bisschen Hoffnung so
im Gesicht. Und es ist auch klar, dass es was mit Ellie zu tun hat. Das sagt sie auch. Mit diesem Mädchen. Ne? Warum ist das so wichtig, dieses Mädchen? Ne?
War dir da dann schon klar, worum es geht?
Ja, schon. Also ich finde, das hat man sehr früh gemerkt. Aber es ist auch ein bisschen ein klassischer Trope für diese Zombie-Filme. Ne? Und ja, ich weiß gar nicht, ob meine Freundin das da auch schon gecheckt hat, da haben wir, glaube ich, das weiß ich jetzt nicht, das weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall, für mich war es schon, hat sich schon deutlich angedeutet. Ne? Genau.
Okay. Ja, spannend. Dann springen wir zu Joels Apartment. Wir sehen, wie Tess nach Hause kommt und sich zu Joel ins Bett legt, was uns schon suggerieren soll, dass die beiden sich ein bisschen näher stehen als jetzt nur gute Freunde.
Ja.
Ja, nachdem Joel sich ein paar Pillen auch selber geschmissen hat und geschlafen hat, Tess sich neben ihn gelegt hat, ist dann später aufgewacht. Sie macht, glaube ich, Essen.
Ja.
Und er fragt sie nach den Wunden. Oder nach den Fallchen.
Genau, was da passiert ist. Ja, und ja, sie sagt ihm das auch. Also sie ist da, erklärt das auch und sagt auch, dass Fedra sie erst noch hatte und für eine Firefly gehalten hat. Tess hatte ja auch in der Gewahrsam von Robert, bevor sie da rausgebombt wurde, hat sie ja auch noch gesagt, ey, du pass auf, ne, ich rede mit meinem Mann. Ne, man hat gemerkt, sie hat Joel vielleicht auch so ein bisschen unter Kontrolle. Ist die Frage. Und hat sie ihm gesagt, komm, wir vergessen das, ich sag ihm das, der hört ja auf mich und dann ist alles fein. Aber im Apartment sagt sie dann eben auch zu Joel, ey, ich hab ihm halt gesagt, du tust ihm nichts, aber du darfst ihm gerne was tun. Ne?
Ja, ja,
genau. Und er wirkt auch so, als hätte er das vor. Also er ist ja deutlich sehr, sehr bedrückt und sauer, vor allem wegen dieser Batterie, wegen dieser Truck-Batterie. Ne? Ja. Es geht dann um einen Truck, auch in dem Gespräch.
Stimmt, denn sie brauchen eine Batterie für einen Truck, um zu Tommy zu fahren.
Genau.
Was wir, glaube ich, vergessen haben, denn Joel ist in der Stadt nochmal zu so einem Kollegen gegangen, der am Funkgerät war.
Genau.
Denn dort erfahren wir, glaube ich, dass es auch schon so eine Vernetzung gibt mit diversen Funktürmen. und dass es mehrere sichere Zonen gibt als die, wo jetzt Joel und Tess drin sind. Und in einer davon lebt auch Tommy. Aber Tommy hat sich seit ein paar Wochen nicht mehr gemeldet.
Genau, richtig. Und es ist halt dieser Typ, der ihm die Auskunft da gibt, dem gibt Joel die Zigaretten, die er von den Polizisten hast. Ja, ne? Das ist halt eben da die Verbindung, deswegen der Handel. Mhm. Und ich finde auch in dem Gespräch wird klar, auch wieder ohne, dass wir es gesagt bekommen, Tommy ist Joel richtig, richtig wichtig.
Ja,
das ist ganz, also er ist super loyal, also Joel gegenüber Tommy auch. Und genau, die befinden sich gerade, wenn ich das richtig habe, in Boston sind die gerade.
Ja, genau, Boston.
Und dieser Turm steht in Wyoming und da bin ich dann so, wenn ich dann auch so Karten sehe, dass ich das nachgucke. Okay. Ah, cool. Und ich will dann gucken, okay, wie weit ist das entfernt, wo ist das, etc. Und dann habe ich erstmal rausgefunden, ich bin nämlich totaler Geografie-Noob, dass es mehrere Boston gibt. Dann hatte ich nämlich erst ein falsches ausgewählt, dann auch mal Google Maps geguckt, ne? Dann hatte ich ja irgendwie 28 Tage zu Fuß. Ich so, fuck, das kann doch nicht sein, ne? Aber im Endeffekt ist es jetzt so, dass es in Michigan oder Massachusetts ist. Und ich glaube, es sind 2 Stunden an Fußweg dazwischen, zwischen dem Turm und Boston. Und man merkt halt auch direkt, dass Joel sich da auf den Weg machen will. Er fragt auch, wo ist der? Wo ist der? Wo kann ich da hin? Zeig mir das auf der Karte. Mhm. Ja? Und dann sagt der Typ, sagt auch, ey, da ist so viel Land dazwischen. Da gibt es Schlimmeres als Infizierte, ne? Und ich denke auch, dass es ein kleines Foreshadowing war, weiß ich auch nicht.
Kann sein. Wir werden das noch
erfahren. Er erwähnt auf jeden Fall Sklavenhalter und noch irgendwas anderes, ne?
Wie es in solchen Welten immer ist, die schlimmeren Monster sind nicht die Infizierten.
Ja.
Genau. Und Robert hat halt eine Autobatterie, die Joel braucht. Und deswegen machen sich Tess und Joel auf zu Robert.
Genau, oder versuchen ihn zu finden. Ne?
Genau, und zuvor haben wir aber noch eine Szene mit Ellie, glaube ich.
Kommt die vorher?
Ich weiß es nicht.
Ich auch nicht. Was ich auf dem Weg zu Robert mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass Joel da von diesem Firefly-Typen angequatscht wird. Richtig Konter gibt. Also
das war so lustig.
Genau, also die haben halt diesen Spruch in der Serie, dass die Fireflies immer sagen, hey, wenn du in der Dunkelheit verloren bist,
dann folge dem Licht,
genau. Und der Typ kann nicht mal zu Ende sprechen und Joel sagt, ey, wenn du jetzt sagst, folge dem Licht, dann bricht ich dir den Kiefer.
Ne? Das fand ich so sympathisch.
Aber auch da wieder, Joel gewaltbereit und Anti-Rebellion, aber auch Anti-Federal, also er findet ja beides nicht geil, ne, also irgendwie.
Nee, aber er will anscheinend einfach nur in Ruhe gelassen werden und ein ruhiges Leben haben, ohne viel Stress oder so.
Genau.
Genau,
und die Szene mit Ellie halt, ne?
Genau.
Wo Marlene zu ihr kommt.
Genau, ich glaube nämlich, die kommt vorher, denn Marlene kommt zu ihr, die quatschen ein bisschen und Ellie ist eher so ein bisschen Anti dann so und will nicht mit ihr sprechen und Marlene sagt dann aber, ich kenne dann echten Namen, ne, Ellie und so. Ne?
Genau,
also, ne? So Victoria. Und die weiß anscheinend viel über Ellie. Dann ist Ellie doch gehuckt. Und was ist dir dann noch aufgefallen?
Ja, ich habe auch wieder, man hat wieder ganz viel erfahren, wo mein Gehirn auch richtig am Rattern war. Ja, ne? Ja. Also erstmal kommt
raus.
Marlene kommt ja rein, wirft ihr den Rucksack zu. Und das Erste, was Ellie macht, ist, sie durchwühlt diesen Rucksack und schnappt sich das Messer.
Messer. Ja, genau.
Das heißt, auf jeden Fall weiß sie sich zu verteidigen, sie möchte sich schützen und dieses Messer ist irgendwie wichtig. Mhm. Sie nimmt dieses Messer direkt, dann sagt Marlene, redet mit ihr und erwähnt eine Riley.
Ja.
So im Nebensatz. Und du merkst richtig, das trifft Ellie jetzt. Also irgendwas ist mit dieser Riley passiert, wahrscheinlich gestorben oder so.
Mhm.
Das ist so der Punkt, wo sie die dann hookt. Auch, wo Marlene Ellie so hookt und sagt, okay, du, pass auf.
Wo sie dann aktiv zuhört auch.
Richtig, ne? Sie hat da die richtigen Worte gewählt und Marlene ist auch nicht böse oder grob, die kann sehr, sehr gut erklären, was gerade Sache ist und Ellie nimmt das von ihr auch an.
Mhm.
Ne? Also es ist schon so, dass sie sagt, okay, bin ich dann jetzt irgendwie eine Gefahr? Nein. Darf ich dann gehen? Nee, das auch nicht, ne? Ja.
Weil sie halt zu wichtig ist.
Genau.
Genau. Und dort erfahren wir doch auch schon, dass Ellie bei der Militärschule war.
Ja, genau. Ich glaube, da ist nämlich das, was ich dann hier noch notiert habe, vorher.
Wegen ihrem Gang und wie sie steht. Und
genau, wie sie sich bewegt. Auch sehr hektisch, aber trotzdem bewusst. Mhm. Ne? Und genau, man erfährt eben diese Military School, weil Marlene auch sagt, wo willst du denn hin? Zurück zu der Schule? Ne? Und dann sagt sie, ja, ich habe mir das ja nicht ausgesucht, sagt Ellie. Ich wurde halt da abgegeben, das ist für Orphans, für Waisen.
Ja.
Na, also man erfährt auch schon, okay, die Eltern von Ellie, die gibt es wahrscheinlich seit ihrer Geburt nicht mehr.
Und dann erfahren wir, glaube ich, dass Marlene sie da abgegeben hat.
Genau.
Genau.
Ja.
Ja. Und Ellie fragt sich natürlich ja, wieso sie das gemacht hat. Und da Ellie so wichtig ist und die Zeit ein bisschen drängt, bindet sie Ellie los.
Ja.
Und ja. Sie möchte, dass Ellie ihr folgt.
Genau.
Genau.
Die machen sich auf den Weg. Und dann habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, dass irgendwo der Satz dann nochmal geschrieben ist. Ach nee, Tess und Joel gehen dann ja durch diese Geheimgänge. Die sind ja auf dem Weg zu Robert, waren ja bei diesem Informanten.
Stimmt, ja.
Ne, was wir jetzt gerade ein bisschen vorgezogen hatten.
Dazu kommt es dann als nächstes, genau so quasi parallel gehen Tess und Joel zu Robert oder wollen zu Robert hin, aber müssen einen kleinen Umweg gehen. Da momentan wahrscheinlich die Straßen dann gesperrt sind und wegen Vorfälle der Fireflies und genau. Ja.
Ja, und dann sind sie halt in, ich weiß nicht, ob es eine Kanalisation war, es war auf jeden Fall, gab es dann auch irgendwie diese Räume und dann kommt sie ja in diesem Raum, wo dieser Tote an der Wand ist.
Ja,
ne? Und dieser Pilz da so hochkrabbelt. Und es war auch grafisch echt geil, weil du hast gesehen, das war.
Ja.
Du hast in der Vorbesprechung auch schon gesagt, dass viel mit Maskenbildern und so gearbeitet wurde und wenig mit Effekten und das hat man da auch gesehen. Also wirklich dieses Skelett, dieser Tote an der Wand. Hast du den Film Annihilation gesehen?
Ja, fantastisch.
Da gibt es eine ähnliche Szene, wo auch das Skelett und die Nervenbahnen und so aufgelöst sind an so einer Wand. Da muss ich direkt dran denken.
Ich auch. Da muss ich auch dran denken. Aber es sah echt fantastisch aus. Und ich habe mich echt gefragt, ist das jetzt echt oder ist das CGI? Wenn es CGI ist, dann sieht es richtig gut aus.
Ne? Also sie gehen ja dann auch, dann auch hoch. Und unten ist auch schon klar geworden, dass Tess diesen Weg kennt. Also es ist klar, der war noch nicht da, der Tod, und sie gehen hoch und sie kriegt die Tür nicht auf, es liegt irgendwas davor und sie gehen in diesen Flur.
Ah, ja.
Und da liegen dann Robert und seine Kumpels tot.
Genau.
Die Batterie liegt auf dem Boden.
Anscheinend nutzlos.
Nutzlos, kaputt, sonst irgendwas.
Joel ist richtig angefressen.
Ja.
Dort haben wir wieder auch einen großen Unterschied zum Spiel, denn im Spiel geht es nicht um eine Batterie, sondern um eine Waffenlieferung von Robert. Und Robert will die Waffen anscheinend an wen anderes verkaufen. In dem Fall auch an Marlene, wie sich dann herausstellt. Und was krass ist, also das ist mit, finde ich, die größte Änderung in der Serie. Im Videospiel, kleiner Spoiler-Alarm, erschießt Tess Robert halt eiskalt.
Ah, okay.
Also ich glaube, zweimal in den Kopf rein oder so. Also das ist schon echt hart. Und dann kommen wir auch dazu, wozu wir auch in der Serie jetzt kommen, nämlich Joel und Tess hören, wie noch Menschen in der Nähe sind und wir sehen Marlene mit ihrer Partnerin.
Sie hat ja das ganze Ohr da zerfetzt.
Stimmt, ne? Genau, die Partnerin, die hat das Ohr da zerfetzt und Marlene, die hält sich die Seite,
glaube ich. Die Seite, ne?
Und aus einem Nebenraum stürmt dann auch ein kleines Mädchen raus, was dann Ellie ist.
Sehr geil.
Und Joel bämmt sie erstmal direkt gegen eine Wand.
Ja.
Wodurch sie auch ihr Messer verliert und was Joel dann auch erstmal mit dem Fuß festhält, was Ellie so gar nicht passt, weil anscheinend hat dieses Messer auch für Ellie eine bestimmte Bedeutung.
Vielleicht auch wirklich der einzige Gegenstand, womit sie sich schützen kann. Ne? Sie hat keine Waffe, nichts. Sie hat dieses Messer. Und da auch in ihren Bewegungen merkt man, wie sie, das ist ihr Fokus, dieses Messer, ne? Und dann greift sie danach, Joel merkt das direkt, macht den Fuß drauf, ne?
Genau.
Eine unfassbar coole Körpersprache.
Und das passt ihr auch so gar nicht und sie sagt so, ey, du Fucker, gib mir mein Messer.
Ja, genau.
Ne? aber ich finde es interessant, weil ich glaube, das Messer muss eine tiefere Bedeutung noch haben
auch.
In der Serie. Und dann beraten sie sich erstmal.
Genau, dann beraten sie sich und da fallen auch schon ein paar interessante Sätze, ne? Also einfach, dass dass Marlene auch nochmal sagt, irgendwie, wozu ihr fähig seid.
Ja.
Also, ja. Da ist auch schon klar, auch die kennen scheinbar Joel und Tess und wissen auch, dass das keine tollen, super netten Leute sind, sondern dass die auch mal auf Kacke hauen und durchaus auch über Leichen gehen oder so, ne?
Was ja auch später noch zu Ellie gesagt wird.
Tatsächlich Anfang zweite Folge,
ja?
Ne? Mhm. Wo sie okay. Das dann sagen, wo sie dann da sitzen. Aber ja, genau, da kriegen wir das auch nochmal gesagt. Und diese ganze Beratung, die läuft halt ja. Mehr oder weniger darauf hinaus, dass Joel und Tess Ellie halt mitnehmen, weil Marlene einfach zu angeschlagen ist.
Genau.
Und sehr geil finde ich auch, bevor die gehen, sagt Marlene nochmal zu Joel, Joel, verkack das nicht.
Ja.
So, ne? Genau. Und das ist auch so schön, weil es wird nicht ausgesprochen, da hängt die ganze Menschheit dran und ja. Sonst irgendwas, ja. Sondern das alles schwingt in diesem Ball, verkackst jetzt bitte nicht.
Es ist halt verdammt wichtig
ja. Und
alles hängt anscheinend an diesen kleinen Mädchen.
Ja.
Denn man erfährt auch in dieser Flurszene, dass Marlene halt wirklich so die Anführerin der Fireflies
genau. Auch
ist.
Ja.
Ne? Also, weil Tess sagt irgendwie hier Mutter der Fireflies
ja. Oder
irgendwie sowas.
Irgendwie ne? Sowas sagt sie da. Ja.
Oder Königin Firefly.
Irgendwie sowas.
Genau, ne? Und wenn die das halt schon sagt, so, ey, verkack's nicht, dann.
Oh. Ja, und es ist da halt auch schön, dass die Serie nicht ausspricht, was wir alle denken ja. Und erwarten.
Ja.
Jeder erwartet
ja. Jetzt, genau.
Joel, da hängt die ganze, das Schicksal der Menschheit ja. Hängt davon ab und so, und das sagt die nicht. Und das finde ich so toll, wenn das Serie nicht machen und
ja.
so. Ne?
Ja, sie beraten sich dann nochmal, ob sie das wirklich machen soll und
genau.
Da und, ja. Letztendlich bekommt Ellie ihr Messer und sie packen dann Ellie ein und hauen ab.
Genau, ja. Wo sie dann in dieses Hotel kommen oder in dieses Zimmer.
Genau, in dieses Apartment oder so ist das.
Genau. Das Radio läuft.
Genau.
Ellie checkt auch sofort diesen Code. Also sie findet ein Buch am Radio.
Stimmt, ne? Ellie ist erstmal alleine im Apartment, während sich Tess und Joel nochmal besprechen, wieso sie das jetzt machen und ob sie das machen sollen, ob sie nicht einfach wieder zurückgehen.
Ja.
Und währenddessen stöbert Ellie natürlich neugierig in der Wohnung herum und findet dann dieses Buch mit dem Code.
Genau. Und das ist auch, es ist auch wieder schön, weil man sieht, okay, sie ist nicht nur tough, sie ist nicht ja. Auf den Mund gefallen, sie hat immer eine Beleidigung auf den Lippen, sondern sie ist auch clever. Ne? Also sie findet das Buch, da steht diese Liste drin und ja, es geht um verschiedene Zeitalter der Musik, 60er, 70er, 80er. Mhm. 60er, da steht auch daneben, dass das bedeutet, es ist nichts Neues da. 70er ist, ja, es gibt von irgendwas, gibt es wieder was. Und 80, das ist nur ein rotes Kreuz.
Ja, ja.
Und es ist nicht klar, was bedeutet das.
Mhm.
Und als Joel wieder reinkommt und nochmal halt sagt, was Sache ist, dass sie hinter die Mauer gehen müssen und in die Zonen quasi rein, macht sie so einen Witz. Und sie sagt, ja, das Radio hat gerade irgendwie Wake Me Up Before You Go-Go gespielt.
Ja,
und Joel stimmt. Fällt alles aus dem Gesicht und denkt so, oh, scheiße, ne?
Ja.
Und sie sagt einfach nur, gotcha, hab dich, ne?
Verarscht.
80er bedeutet also,
Ärger. Die
Kacke ist am Dampfen.
Ja, genau.
Und Tess weiß es nicht. Und also Tess weiß nichts von diesem Code, glaube ich, weil, weil sie reinkommt und er hört auf zu reden.
Ah,
also,
ja.
Ne, er sagt, hör mal zu, ne, mach nicht solche Witze etc. Und dann kommt sie rein und er guckt sie nochmal so an und sie redet dann aber nicht weiter.
Also okay.
Da dachte ich
irgendwie, aufgefallen.
Dass Tess da vielleicht nicht so Bescheid weiß.
Ja. Ne? Joel legt sich dann zur Ruhe und Ellie geht nochmal an ihn vorbei, ey, deine Uhr ist kaputt.
Ja, genau.
Und dann endet die Szene erstmal,
ja. Bevor
wir dann ein bisschen weiter in der Zeit springen und es ist halt schon nachts, abends, es ist auf jeden Fall dunkel draußen. Und ja, man sieht Ellie am Fenster und man merkt halt schon, okay, so abgebrüht und rotzig Ellie ist. Sie hat, glaube ich, schon Respekt jetzt, okay, wir gehen jetzt dahinter der Mauer, ich war da noch nie und so. Und sie hat, glaube ich, schon ein bisschen Angst auch. Ne? Also
ja. Hatte
ich so das Gefühl gehabt.
Doch, sie sagt ja auch, sie war noch nie hinter der Mauer, sie weiß gar nicht, was genau. Da jetzt kommt.
Genau.
Und da schwingt eine Neugier mit, aber auch eine Angst, ne?
Und sie sagt, Joel, er hat schlecht geträumt. Also
anscheinend
genau. Verfolgt ihn seine Vergangenheit immer noch.
Ja.
Und ja, sie haben so einen kleinen Dialog. fragen sich Dinge so ganz unterschwellig und keiner will so wirklich was preisgeben.
Genau.
So, also man merkt schon so echt so diese Anspannung.
Ja.
Das fand ich sehr gut gelungen.
Ja. Dass es das noch gibt. Unangenehmen Smalltalk in der Apokalypse.
Ja, genau.
Er überlebt alles.
Ehrlich, wie bei den Schwiegereltern.
Ja, genau. Das nächste, was ich habe, ist schon die Szene, wo er dann mit dem Soldaten in Kontakt kommt.
Genau. Joel, Tess und Ellie gehen dann durch Kanalisation etc. Nach draußen, hinter die Mauer. Und dort ist der alte Bekannte von Joel, den er die Pillen, glaube ich, auch verkauft hat.
Genau.
Das war der.
Ja, das war der, ja.
Der an die Wand gepinkelt hat, glaube ich.
Ja, stimmt. Und die erst nicht sieht und dann, ja.
Genau, macht sich noch den Kuhstall zu und richtet dann die Waffe auf die drei.
Ja.
Sagt halt, ja, sie sollen sich jetzt hinknien und hier und da jetzt streng nach Vorschrift und ja, sie versuchen ihn noch zu bestechen, dass sie was vom Kuchen abbekommen, wenn sie jetzt diesen Deal durchziehen können. So das Mädchen schmuggeln und ja, da geht er nicht drauf ein und scannt die drei erstmal ab. Und wieso dieses Scannen ja wichtig ist, das haben wir schon am Anfang gesehen mit dem kleinen Waldjungen. Als er bei Ellie angekommen ist, hat Ellie das Messer gezogen
Jo. Und
den Typen erstmal ins Bein.
Ins Bein gerammt, genau. Also ne, man sieht noch nicht das Scannergebnis von ihr, sondern sie rammt ihm erstmal dieses Messer ins Bein, was er halt nicht so toll findet, verständlicherweise. Und wir kommen in eine wunderschöne Szene rein, weil sie so symmetrisch ist zum Anfang.
Joel, genau, geht zwischen Ellie und dem Fedra-Beamten,
weil
er ja die Waffe auf sie richtet und man sieht halt direkt in Joels Blick, ey, Retraumatisierung und es ist die gleiche Szene.
Genau.
Es ist, man sieht auch ganz kurz nochmal eingeblendet eine ganz kurze Szene aus der vorherigen Situation, was einen natürlich dann suggerieren soll, okay, das geht jetzt in Joels Kopf vor, die es für mich allerdings nicht gebraucht hätte.
Ja.
Also ich hatte das noch im Gedächtnis drin. Und ja, ich fand es jetzt aber auch nicht schlimm, weil sie das jetzt nicht so ausgeschlachtet haben.
Ja.
Also es war ja echt nur so kurz, um zu zeigen, ey, daran denkt Joel gerade, ne? Für die unaufmerksamen Zuschauer. Und
ja, klar.
Genau.
Ja, und dann ist es aber eben so schön, die Symmetrie ist ja einfach auch da wegen dieser Bedrohung und dass er jetzt quasi wieder ein Kind verteidigt, aber diesmal läuft es anders.
Genau. Ja.
Diesmal ist er nicht zögerlich.
Zögerlich, genau. Ja. Das sieht man auch wunderbar in seinem Mimikspiel, denn erst ist da so eine gewisse Panikangst und dann switcht er aber um und es eskaliert und er greift den Militärtypen an.
Und haut drauf.
Boah,
das war auch
und
krass.
Und das nicht zu knapp, ne?
Nee.
Und da hat Ellie auch, glaube ich, also man saß in Ellies Blick, ey, schon schlucken müssen, so, ey, okay, der ist schon hart drauf, mit dem da darf ich mich nicht so anlegen erstmal.
Genau. Ja, also er wirklich, er zermatscht dem Fedora-Typen voll das Gesicht, schlägt er drauf, bis, glaube ich, Tess ihn auch kurz zurückruft oder so. Und dann, ey, Joel, jetzt, komm. Ne? Weil sie aber auch was sieht.
Genau, ich habe so das Gefühl, dass Tess ihn halt während der ganzen Folge auch schon so ein bisschen in den Griff hat. Also er steht schon unter dem Pantoffel von Tess oder sie kann ihn schon mehr sagen, ne, worauf er dann hört. Ja.
Ja, da trifft so dieses Sprichwort so meine bessere Hälfte vielleicht
auch
zu,
genau.
Ne, weil Tess da eher die Vernünftige ist.
Ja,
ja.
Genau. Ja, Tess sieht was und zwar den Scanner, er ist rot, Ellie ist infiziert.
Genau, ja. Und es ist natürlich, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass man vorher da auch nichts zugesehen hat. Oder weißt du, ob man vorher schon mal ihre Wunde dann da gesehen hat? Diese Narben.
Nee.
Genau. Weil das zeigen die ja, glaube ich, dann zum ersten Mal.
Genau.
Und wenn es Leute bis dahin noch nicht verstanden haben, dann glaube ich, dass das der Moment war, wo man checkt, ah, okay, deswegen ist sie wichtig.
Ja.
Ne? Deswegen
denn ich glaube, sie zeigt auch ihren Arm
und
die Wunden, die sehen halt nicht mehr frisch aus.
Genau.
Das sagt sie auch. Und hier, guck doch mal.
Seit 3 Wochen oder so habe ich das, ne? Da ist nichts mit.
Und wie wir erfahren haben durch das Plakat, ne, geht das eigentlich schneller als 3 Wochen.
Genau. Das wären dann in ihrem Fall, hätten das eigentlich so 2 bis 8 Stunden sein müssen.
Genau. Ne? Weswegen auch, glaube ich, Joel und Tess sie nicht sofort erschossen haben. Sie schnappen Ellie und erstmal weg da, weil man hört auch schon, es kommen andere Fedra-Soldaten und ja, sie fliehen erstmal.
Genau, sie fliehen. Und ich glaube,
damit endet die Folge.
Damit endet die Folge. Die letzte Szene ist das Radio. Man sieht nochmal das Radio und es spielt einen Song und ich musste tatsächlich jetzt nachgucken, also ich konnte es mir denken, aus welcher Zeit dieser Song stammt.
Ja.
Aber ich habe nachgeguckt, es ist Never Let Me Down oder Never Let Me Down Again von Depeche Mode. Es ist aus den 80ern und wir haben es vorher erfahren, dieser Code, es bedeutet, irgendwas Schlimmes passiert.
Ja, ja.
Und das ist dann der Cliffhanger für diese Folge.
Mich würde es erstmal jetzt interessieren, mit welchen Erwartungen bist du an diese Serie herangegangen?
Ja. Also ich hatte relativ keine Erwartungen, weil ich die Spiele auch nicht kannte. Ich wusste nur, okay, so viel, wie mir über die Spiele erzählt wurde, da muss das eine gute Serie sein. Und die erste Folge hat mich da auch auf keinen Fall enttäuscht. Super Pacing, gut gehuckt, schönes Show-Don't-Tell. Ich lieb's. Ich lieb's total. Also, sehr gute erste Folge und Chapeau.
Ich war auch im Vorfeld, meine Erwartungen waren eher so ein bisschen zwiegespalten, denn es kam zuvor der Uncharted-Film, was auch vom gleichen Studio auch ist, wie The Last of Us, die Spielereihe. Und ich fand den Film eher so durchschnittlich. Er war ein okayer Film, aber ich habe mir da echt mehr erwartet. Aber als ich gehört habe, dass an dieser Serie Craig Mazin von Chernobyl, dass Neil Druckmann, der Creative Director vom Spiel, auch hart involviert ist, dass Pedro Pascal mitspielt, dass diese Serie vor allem von HBO die Hitschmiede schlechthin, und weil es konnte nur gut werden. Und ich bin so froh, dass sie einfach jetzt in der ersten Folge abgeliefert haben. Und was ich gelesen habe, ist, dass in Folge 2, was eher unüblich ist, mehr Zuschauer, ich glaube 20% mehr Zuschauer eingeschaltet haben als in Folge 1. Mhm. Also es ist nochmal angestiegen.
Ja.
Und das zeigt, glaube ich, auch, ey, dass diese Serie wirklich Potenzial hat und wirklich eine gute Serie einfach ist.
Auf jeden Fall.
Ja, das war erstmal soweit unsere erste Folgenbesprechung zur ersten Folge The Last of Us.
Ja.
Hast du noch etwas, was dir nicht so gefallen hat?
Ich müsste richtig viel suchen. Also ich glaube, es waren zwei, drei kleine Momente, ne? Diese Barrikade, die Tommy am Anfang abgeschnitten hat von Joel und Ellie. Da dachte ich, okay,
hätte man Sarah anders lösen können.
Genau, ja, ich dachte auch, da wäre der doch locker vorbeigekommen. Aber das sind so ganz, ganz kleine Sachen, wo ich nicht wirklich meckern kann. Der Look unfassbar gut. Ne? Ich liebe apokalyptische Szenen und Szenarien und diese Gebäude, die einfach so überwuchert sind.
Ja.
Toll.
Echt
sehr, sehr toll. Ja.
Also ich habe auch nicht viel zu meckern. Ich fand, klar, die Folge war sehr, sehr lang. Man hat aber auch mega viel um die Charaktere herum erzählt bekommen und Informationen erhalten, die einen wirklich in diese Welt gesaugt haben. Ich hätte vielleicht in der Quarantänezone, das hätte man vielleicht ein bisschen mehr straffen können. Fand ich aber persönlich nicht schlimm, denn ich mag das, wenn sich Serien auch Zeit nehmen für ihre Geschichte, ihre Charaktere. Und ich fand, das ist einfach genau der richtige Weg. Und wenn es so weiterläuft, dann bin ich sehr, sehr happy. Also.
Und ich glaube, es ist auch taktisch gut gemacht. Ne? Also die erste Folge war 85 Minuten, glaube ich, lang. Die zweite nur 50.
Ja, genau. Ja.
Die dritte wird jetzt 72 Minuten sein. Mhm. Also es ist schon so, ne, du guckst die erste Folge, hast ein richtig gutes Storytelling, dann ist sie vorbei und du freust dich auf die nächste Episode. Dann guckst du die nächste und denkst, wie, die ist jetzt schon vorbei. Ne? Die kommen ja auch nochmal in der anderen Besprechung dazu. Zweite Folge, mega spannend und so. Und dann kommt wieder die dritte, die sich wieder Zeit lässt. Und dann bin ich gespannt, ob die vierte wieder kurz ist.
Da bin ich auch gespannt. Ne? Wir können auf jeden Fall festhalten, schauspielerisch gibt es überhaupt gar nichts zu meckern. Nee. Das Schauspiel wirklich on top. Das Set-Design, was auch viel an echten Sets gedreht wurde. Ich glaube, die haben gar nicht so viel im Studio gedreht.
Okay.
Die haben nämlich auch in der Kleinstadt auch gedreht, in Nordamerika. Auch spannend, sich das mal auf YouTube anzuschauen. Ja, Szenenbild, Kostüm fand ich auch super gut, weil so für 20 Jahre später, man sah echt so, ey, es werden nicht mehr Großklamotten jetzt produziert, ne? Und die sehen halt schon alle so ein bisschen abgeranzt aus. Ja. Das ist so, so schön einfach. Und es gab keinen Moment, der mich so nach draußen gezogen hat, wo man so sich so gedacht hat, so, es passt jetzt irgendwie.
Vielleicht noch, was mir gerade noch einfällt, ist, dass Joel sich gefühlt körperlich nicht so verändert hat in 20 Jahren.
Okay, das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr, ja.
Aber das ist auch wieder so, ja, okay, gut.
Ja. Achso, was mir noch positiv auffällt, ist, es ist der gleiche Komponist auch, wie bei dem Videospiel auch. Also die Musik ist original die, die es auch in den Spielen gibt.
Sehr cool, dann freue ich mich auf jeden Fall auf das Spiel, wenn ich das mal spiele, weil das war echt auch spannend, die Musik im Hintergrund.
Ja, genau. Schön. Ja, schön, dass du zur ersten Folge hier warst. Ich hoffe,
sehr gerne.
Wir sehen uns dann bei der zweiten wieder und würde sagen, schreibt uns in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ein bisschen holprig das erste Mal, aber es kann noch besser werden.
Ich denke auch.
Ne?
Gut.
Okay, also bis dann und ciao.
Ciao.